Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Schlagt bitte die Bibeln auf, und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. 1. Korinther 12. Auf unserem Gottesdienstzettel steht 12 bis 32, aber ich lese uns nur 12 bis 27. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger Ehre halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten wir umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab. Damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. In der letzten Predigt zu dieser Reihe ging es um die ersten 11 Verse in dem Kapitel. Und da hat Paulus deutlich gemacht, wie der Heilige Geist jedem Gläubigen Gaben gibt zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Jeder trägt Verantwortung. Jeder ist wichtig. Und jeder ist eben zugleich auch von den anderen abhängig. Und das macht schon deutlich, wie sehr wir uns brauchen. Und wie wichtig eine Gemeinde und Gemeindemitgliedschaft ist. Und nun vergleicht Paulus die Gemeinde mit einem menschlichen Körper. Und ich finde, dieser Vergleich ist einfach genial. Ja, Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Also der menschliche Körper, der hat zig verschiedene Glieder und Organe mit den verschiedensten Aufgaben. Es gibt unheimlich viele Unterschiede. Ja, ihr könnt, guckt euch an, ja, wenn ich meine Hand mit meiner Milz vergleiche oder so. Ja, es ist also unheimlich, jedes Teil ist wirklich anders. Und es ist doch ein Leib. Und jetzt sagt Paulus, genauso ist der Leib Christi. Was meint er damit? Springen wir in den letzten Vers, Vers 27, den ich heute gelesen habe. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir sind also nicht nur vom Heiligen Geist begabt und dadurch füreinander verantwortlich und voneinander abhängig. Wir sind nicht einfach nur eine Gruppe, die sozusagen durch den Heiligen Geist sich gegenseitig im Glauben an Christus unterstützt, sondern gemeinsam bilden wir den Leib Christi. Das ist heute unser Thema. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das ist mein einziger Punkt. In diesem Abschnitt, den ich gelesen habe, gibt es noch viel mehr zu sagen. Das kommt dann hoffentlich beim nächsten Mal. Heute geht es darum, die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir lesen nochmal Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist oder in einem Geist. Also egal aus welchem Hintergrund, aus welcher Stellung, aus welchem Land, welchem Geschlecht, ob du arm bist oder reich, ob du klug bist oder weniger klug, ob du Ossi bist oder Wessi, ob du Grünwähler bist oder AfD-Wähler, völlig egal, ob du Dortmund-Fan bist oder München-Fan, nee, Bayern-Fan, jeder Mensch, der Christ wird, wird es auf die gleiche Art und Weise. Es gibt keinen anderen Weg. Nämlich, dass man den Heiligen Geist bekommt. Es geschieht durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Der Mensch bekommt den Heiligen Geist. Der Heilige Geist geht in den Menschen. Was bedeutet das? Manchmal sagt man ja so, da gibt es so eine Gruppe, die lieben das Vaterland, die sind so von einem Geist beseelt, aus der Liebe zum Vaterland. Oder da gibt es eine Gruppe, die lieben Fußball und die sind alle so von einem Geist ergriffen, ja. Sie sind von einem Geist getragen, weil sie alle ihre Fußballmannschaft lieben. So, das kennen wir ja aus der Umgangssprache. Aber wenn wir den Heiligen Geist haben, ist das mehr. Dann bedeutet das wirklich, der Heilige Geist ist in uns. Er bewirkt das, dass wir alle eine Liebe haben für Christus. Wir sind von einem Geist getragen, dass wir zu Christus gehören. Aber nicht nur einfach, weil wir dieselben Gefühle haben oder dieselbe Fußballmannschaft gut finden oder denselben Hintergrund haben, sondern weil wir denselben Geist in uns haben. Dieser Geist Gottes verändert unsere Grundverfassung. Wir bleiben immer noch wir, jeder bleibt sich selbst treu oder ist noch so, wie er ist. Aber wer den Heiligen Geist hat, hat eine neue Grundeinstellung zu Gott. Und wer den Heiligen Geist hat, das bedeutet, er ist mit Christus und zugleich mit anderen, die den Heiligen Geist haben, verbunden. Derselbe Geist, der Christus hat, Christi Geist, ist in mir und ist in dir und so sind wir miteinander verbunden. Und diese beiden Aspekte macht Paulus jetzt hier in Vers 13 deutlich. Durch den Geist wird man also in den Leib der Gemeinde eingefügt, man wird hineingetauft, indem man den Geist in sich hat, ja, indem wir mit dem Geist getränkt werden. Die Gemeinde ist der Leib Christi, jeder von uns ein Glied, ein Teil in diesem Leib, nach göttlicher Weisheit und Souveränität eingefügt. Also der Leib bildet trotz dieser verschiedensten Teile, verschiedensten Leute, wie wir sind, eine Einheit. Und man kann diesen Leib nicht aufteilen. Deshalb ist der Vergleich mit dem menschlichen Körper so genial. Wenn du ihn aufteilst, wenn du also einen Teil abtrennst, dann hört der getrennte Teil auf zu funktionieren. Er stirbt. Und der Körper, der kann vielleicht noch weiterleben, aber ihm fehlt jetzt ein wichtiger Teil, ihm fehlt eine wichtige Funktion. Das heißt, der Leib ist viel, viel mehr als die Summe seiner Einzelteile. Und das Wichtigste an dem Leib ist natürlich das Haupt, Christus. Wir können Christus nicht von seiner Gemeinde trennen, ebenso wenig wie man den Kopf von dem menschlichen Körper trennen kann. Das kann man schon machen, aber dann ist es halt vorbei. Was bedeutet für uns? Ohne Christus im Zentrum, ohne ihn als Haupt, keine Gemeinde, keine Kirche, kein Heiligen Geist. Es gibt noch andere Bilder. Ja, er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Ohne ihn können wir nichts tun, sagt Christus. Was ich noch sagen wollte, ist hier an der Stelle, wir brauchen wirklich Christus als Haupt. Ja? Es gibt viele, die Christus nehmen und etwas von ihm wegnehmen. Sagen, ja, ich Christus ja, aber die und die Lehre über ihn, die passt mir nicht. Oder die Christus nehmen und etwas zu ihm zutun, weil sie sagen, es muss noch ein bisschen mehr sein, ein bisschen anders sein, als das, wie es mir in der Bibel gesagt ist. Es gibt diese Gleichung, Jesus plus nichts ist alles. Also es geht darum, wirklich den biblischen Christus, Christus, wie er sich uns offenbart hat, als Haupt zu haben. Wenn man nicht diesen Christus hat, dann hat man auch Christus nicht. Aber jetzt gibt es Christen, die sagen, die verstehen das und die sagen, ja, Christus brauche ich. Und die Beziehung zu ihm ist die wichtigste in meinem Leben. Aber ich brauche nicht die Gemeinde. Oder jedenfalls nicht so dringend. Ich komme auch ohne aus oder ich gehe halt mal ab und zu hin oder vielleicht mal da und mal dort. Und wisst ihr was, es geht genauso wenig. Ohne Christus als Haupt keine Gemeinde. Aber ebenso gilt auch keinen Christus ohne Leib. Ohne Gemeinde. Es gibt kein Einzelgänger-Christentum. Es geht nicht. Stellt euch das mal einfach bildlich vor, so ein Kopf ohne Leib, den man so lieb hat. Ja, das passt nicht. Ja, so nach dem Motto, ich habe meine Beziehung zu Christus, aber ich brauche keine Gemeinde, weil es ist mir einfach zu stressig. Da muss ich auch zu viel Rücksicht nehmen. Die bremst mich zu sehr aus. Es gibt so viel Streit. Zu viele, die zu viel anders sind als ich. Und dadurch gibt es zu viel Diskussion. Und immer der Druck, dann den gemeinsamen Weg zu finden und zu gehen. Und was bedeutet das? Dann muss ich mich unterordnen, demütig sein, anderen dienen, ich muss mich selbst zurücknehmen. Ich muss mich mit anderen unter ein gemeinsames Bekenntnis stellen. Das heißt, ich muss in den wichtigsten Fragen dann mit denen tatsächlich einer Meinung werden. Ich muss mich mit anderen unter eine Ordnung stellen, nach der wir in dieser Gemeinde leben wollen. Es gibt so viele Sachen in der Gemeinde darüber hinaus, die uns nicht gefallen, die uns vielleicht nerven, die uns dazu bringen können, dass wir uns Stück für Stück aus der Gemeinde zurückziehen oder eben einfach überhaupt Abstand halten. Aber wisst ihr was? Hört nochmal Vers 24, 27. Ihr seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Christus ist nicht einfach nur mit seiner Gemeinde, er ist in seiner Gemeinde. Wir sind durch den Heiligen Geist hineingetauft und mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Christi getränkt. Er ist in uns und wir sind in ihm. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde und seine Gemeinde mit ihm. John MacArthur schreibt dazu, die Gemeinde ist ein biologisches Ganzes, die lebendige Offenbarung Christi, in der das ewige Leben Gottes pulsiert. Wisst ihr, wir sind nicht nur einfach eine Organisation, wir sind ein Organismus. Wenn in einer Organisation jemand rausgeht, na, dann muss es ein bisschen umorganisieren. Aber wir sind ein Organismus. Während Christus auf der Erde lebte, da war er in seinem menschlichen Leib, in seinem einzelnen Leib verkörpert. Aber dann ist Christus in den Himmel gegangen, zurück in die himmlische Dimension bei seinem Vater, mit seinem Leib. Doch er verkörpert sich immer noch in der Welt, aber nun durch den mannigfaltigen, kostbaren Leib der Gemeinde. Und darum kann jeder Gläubige tatsächlich mit Paulus sprechen: Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Oder für mich ist Christus das Leben und nicht für mich ist Christ zu sein das Leben. Und Christus konnte sagen, und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer einen dieser meiner geringsten Brüder etwas getan hat, hat es mir getan. Vielleicht denkst du, beim Christsein geht es einzig und allein um deine persönliche Beziehung zu Gott. Ja gut, und vielleicht noch dann ein paar, dass diese persönliche Beziehung zu Gott Auswirkungen hat auf deinen persönlichen Lebensstil, na klar. Aber deine persönliche Beziehung zu Gott, zu Christus zieht eine ganze Reihe von weiteren Beziehungen mit sich. Beziehungen zwischen dir und dem Leib Christi seiner Gemeinde. Als du gerettet wurdest, als du wiedergeboren wurdest durch den Geist, da hat dir Gott nicht nur die Sünden vergeben, da hat er dich nicht nur gerechtfertigt. Seitdem blickt, rechnet er dir nicht nur das zu, was Christus für dich getan hat, dass du vor ihm wirklich sündfrei und heilig dastehst. Er hat dir nicht nur Augen gegeben, dass du ihn in seiner Herrlichkeit und in seiner Liebe erkennen kannst. Er hat dich nicht nur vor dem Gericht gerettet und für den Himmel. Er hat dich in sein Volk, in seine Familie, in die Gemeinde hinein gerettet. Und das kann man nicht voneinander trennen. Stell dir vor, du bist weise, ganz alleine. Und jetzt kommt eine Familie, die adoptiert dich. Vater, Mutter, 5 Kinder. Und du bist das 6. Dann heißt das, du wirst nicht nur ein Kind von jemandem, sondern du wirst damit auch ein Bruder oder eine Schwester von jemandem. Wenn Gott dich als Kind angenommen hat, weil du an Jesus glaubst, dann bist du sein Kind. Und zugleich aber auch Bruder und Schwester all seiner anderen Kinder. Schaut euch mal die Geschwisterkinder in unserer Gemeinde an. Die Rasselbanden, wie die zusammen sind. Ja? Ist doch herrlich, oder? Die streiten sich, die sind lieb zusammen, die helfen sich, die gehören einfach zusammen. Brüder und Schwestern. Ja? Krampolskinder, Rühleskinder, Hahnskinder, alle so. Und so sind wir. Wir sind Brüder und Schwestern, wir sind eine Familie. So ein bisschen altmodisch, ja, hier der Bruder Stefan und die Schwester Eunike und so weiter. Okay, das klingt jetzt wirklich passend vom Namen her. Aber es ist so, wir sind Geschwister, wir sind eine Familie, die Familie Gottes. Wenn du an Christus glaubst, gehörst du zur Familie Gottes, fest verbunden durch den Geist. Und zu sagen, ich gehöre zu Gott, aber nicht zur Gemeinde, wäre genauso verrückt, wenn jemand sagt, oder wenn jemand sich seinen Fuß abhackt oder sein Ohr abschneidet. Wenn der Fuß spricht, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deshalb nicht zum Leib? Wenn das Ohr spricht, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deshalb etwa nicht zum Leib? Also wenn ein Mensch Christ wird, schließt er sich nicht nur deswegen einer Gemeinde an, um geistig zu wachsen, um irgendwo zum Gottesdienst gehen zu können. Mark Dever, das ist ein Pastor aus Washington, sein Thema ist so Gemeinde, hat viel über Gemeinde geschrieben und der ist da wirklich ein Experte und der schreibt dazu, er wird ein Teil einer Gemeinde, weil dieser ausdrückt, wozu Christus ihn gemacht hat, ein Glied am Leib des Christus. Mit Christus verbunden zu sein, bedeutet auch, mit jedem anderen Christen verbunden zu sein. Und diese universelle Verbindung muss ihren lebendigen, dynamischen Ausdruck in einer lokalen Gemeinde finden. Es wird ja oft diese Unterscheidung gemacht, ne, zwischen universaler Kirche, weltweiter Kirche, ja, die alle Christen zu allen Zeiten, an allen Orten. Und jeder Christ fühlt sich normalerweise da zugehörig, ja. Und dann gibt es halt die Ortsgemeinde. Man sagt vielleicht, ja, ich brauche die Ortsgemeinde nicht oder nicht so dringend, weil ich gehöre ja sowieso automatisch zur universalen Gemeinde Gottes. Aber abgesehen von einigen Ausnahmen geht es im Neuen Testament, wenn von der Gemeinde die Rede ist, immer um die lokalen Gemeinden. Mark Dever hat hier einen guten Vergleich, um diesen Zusammenhang zwischen universaler und lokaler Gemeinde zu verstehen. Man kann das gut mit der Gerechtigkeit, die uns Gott aufgrund des Glaubens an Christus zurechnet, und dem Ausüben dieser Gerechtigkeit vergleichen. Also wenn wir aufgrund unseres Glaubens Christen werden, dann erklärt uns Gott für gerecht. Er rechnet uns das zu, was Christus für uns getan hat. Und doch gleichzeitig ruft er uns auf, dass wir nun gerecht leben. Ein Christ, der dann einfach sorglos weiter in seiner Ungerechtigkeit lebt, der wirft irgendwann die Frage auf, ob er überhaupt gläubig ist. Das heißt, ob er überhaupt jemals die Gerechtigkeit in Christus empfangen hat. Und Ähnliches gilt für diejenigen, die sich weigern, sich verbindlich einer lokalen Gemeinde anzuschließen, sich einer konkreten Gruppe von Christen vor Ort anzuschließen. Das ist die natürliche Folge der Errettung. Es bestätigt nur, was Christus zuvor getan hat, nämlich dich in seine Familie, in seinen Leib eingefügt. Und wenn man das aber überhaupt nicht interessiert ist, verbindlich zu einer Gruppe von Christen zu gehören, die die Bibel im Zentrum hat, das Evangelium Christus, dann muss man sich fragen, ob man überhaupt zum Leib des Christus gehört. Ich sage nicht, dass unsere Gemeinde hier die einzig wahre ist, überhaupt nicht, aber es geht darum, dass man sich einer Gemeinde anschließt, wo Christus im Zentrum ist. Schaut euch mal den Hebräerbrief an, Kapitel 10, Vers 23 und folgende. Da werden diese beiden Themen auf sehr ernste Weise miteinander verbunden. Ja? Die aktive Gemeindemitgliedschaft und ein Leben in der Nachfolge. Hebräer 10, Vers 23, ich lese es mal aus der NGÜ. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und jetzt kommt dieser andere Teil, das mit der Nachfolge. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, also wir leben einfach weiter in der Ungerechtigkeit, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Alles, was uns da noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Mag es in besonderen Fällen und Zeiten Ausnahmen geben, dass ein Christ keine Gemeinde hat. Aber im Normalfall verbindet ein Christ sein Leben mit dem Leben anderer Christen in einer Ortsgemeinde. Oder zumindest er strebt danach, er wünscht es sich. Ja, manche Christen haben eine Fernmitgliedschaft, weil sie halt keine Gemeinde vor Ort haben. Ja? Und auch in unserer Gemeinde sind ja einige, die von weit her kommen. Gut, dann ist das so. Aber das Streben danach, der Wunsch danach, das Verlangen danach muss da sein. Er weiß, dass er immer noch ein Sünder ist und darum die gegenseitige Verantwortung und Anleitung im Rahmen einer Gruppe von anderen Christen braucht. Und diese anderen Christen brauchen ihn auch. Und alle zusammen bilden den Leib Christi. Und in den Ortsgemeinden wird dieser Leib Christi in der Welt sichtbar. Ja, Paulus richtet sich ja auch hier mit diesem Korintherbrief zunächst an die Gemeinde in Korinth. Er sagte nicht, gemeinsam mit der universalen Kirche seid ihr der Leib Christi, sondern ihr Christen in Korinth seid der Leib Christi. Ihr seid der Leib Christi. Durch euch wird Christus in Korinth bezeugt und erkennbar. Und das gilt für jede Ortsgemeinde, die das Evangelium, die Christus im Zentrum hat. Die Gemeinde in Korinth, da war so viel im Argen, da ging es so drunter und drüber. Paulus sagt aber trotzdem, ihr seid der Leib Christi. Und auch bei uns ist nicht alles perfekt, ja, im Gegenteil. Und wir sind so klein und unscheinbar, aber wir sind der Leib Christi. Wenn wir hier oder in unseren Häusern zusammenkommen, um Gott anzubeten, um uns in Liebe und guten Werken zu üben, dann zeigen wir in der Welt, dass Gott uns mit sich und miteinander versöhnt hat. Ich zitiere nochmal Dever. Wir demonstrieren der Welt, dass wir verwandelt worden sind, nicht indem wir Bibelverse auswendig lernen, vor dem Essen beten, einen Teil unseres Einkommens als Zehnten geben oder uns christliche Sendungen im Fernsehen ansehen, sondern indem wir mehr und mehr die Bereitschaft zeigen, uns mit einem Haufen anderer Sünder abzugeben, einander zu vergeben und ja, sogar zu lieben. Keiner von uns kann Liebe oder Freude oder Frieden oder Geduld oder Freundlichkeit demonstrieren, indem er auf einer einsamen Insel ausharrt. Nein, das geschieht nur dann, wenn Menschen, denen wir uns verpflichtet haben, uns reichlich Gründe zu geben, sie nicht zu lieben und wir es trotzdem tun. Genau hier, mitten in einer Gruppe von Sündern, die beschlossen haben, einander zu lieben, wird das Evangelium konkret ausgelebt. Ich weiß, manche versuchen das im Internet zu Hause, indem sie christliche Sendungen hören und in Chats sind. Da ist immer alles schön. Und wenn ich diskutiere, ja gut, dann verlasse ich halt den Chat oder so. Ne? Das geht hier nicht. Im Gemeindeleben wird das Evangelium sichtbar, wenn wir uns vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Wenn wir uns einander verpflichten, wie Christus sich uns verpflichtet hat. Wenn wir unser Leben füreinander hingeben, wie Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zusammen können wir dieser Welt das Evangelium in einer Weise vorleben, wie das alleine eben nie und niemals geht. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, sündfrei. Es geht darum, dass wir uns trotzdem lieben. Und die Frage, die du dir beantworten musst, ist: Liebst du die Gemeinde? Es fällt uns so leicht, die Gemeinde zu kritisieren, Dinge in der Gemeinde zu bemängeln. Den Gemeindegliedern, den Ältesten, es fällt allen leicht. Wie schwer fällt es uns, die Gemeinde zu lieben? Und wisst ihr, es gibt natürlich Dinge, die nicht richtig laufen, die man kritisieren kann oder muss. Aber es gibt so viele mehr Gründe, warum man die Gemeinde lieben kann und muss. Denn sie ist der Leib Christi, von Gottes Geist erfüllt. Als Paulus damals, als er noch Saulus hieß, auf dem Weg nach Damaskus war, da wurde er von einem Licht aufgehalten. Paulus war auf dem Weg, um dort in Damaskus die Christen gefangen zu nehmen. Und dieses Licht, was ihm auffiel, das war Christus. Christus hielt ihn auf. Und wisst ihr, was Christus ihm gesagt hat? Warum verfolgst du mich? So hat sich Christus mit seiner Gemeinde identifiziert. Und die Frage ist, identifizierst du dich so sehr mit den Menschen, mit denen Christus sich so identifiziert? Ist dein Herz mit dieser Leidenschaft für die Gemeinde erfüllt? Und wenn ja, dann bitte ich dich, mach es praktisch. Werde konkret. Hab das nicht einfach so als allgemeines Gefühl im Herzen. Sondern wenn da Sünde vorgefallen ist, von einem anderen zu dir oder von dir zum anderen, dann geh hin und sprich mit der Person darüber. Bring es wieder in Ordnung. Vergib oder lass dir vergeben. Und auch in unserer Gemeinde fallen Sachen vor, die ins Reine gebracht werden müssen. Oder wenn du jemanden vernachlässigt hast, wo du genau weißt, ich habe mich nicht um meine Geschwister gekümmert, dann kümmere dich drum. Hol's nach. Oder wenn du einfach Abstand gehalten hast von manchen, dann suche wieder die Nähe. Mach's konkret. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns mit dieser Liebe erfüllst, die du durch Christus zu uns hast. Herr, wir haben es hier wieder gelesen. Mit dieser Liebe, dann weinen wir mit den Weinenden. Dann tragen wir wirklich gemeinsam die Not und das Leid. Und wir können uns dann freuen mit den Lachenden, dass wir wirklich uns herzlich füreinander freuen und was du einem anderen tust. Dann halten wir die schwächeren Glieder eben nicht für unverzichtbar, für verzichtbar, sondern für unverzichtbar. Dann behandeln wir die scheinbar weniger ehrenvollen Mitglieder mit umso größerer Ehre. Herr, dann dann können wir Verantwortung füreinander tragen, uns einander hingeben, uns einander lieben. Und darum brauchen wir dich, Herr, dass du uns erfüllst, dass du uns diesen Blick gibst. Die Gemeinde ist nicht einfach nur irgendein Verein, irgendein Club, irgendeine Versammlung von Menschen, die zufälligerweise an dieselbe Sache glauben, sondern sie ist der Leib Christi. Lass uns das erkennen. Herr, verherrliche du dich auch durch uns hier, durch die Gemeinde, durch die bekennende evangelische Gemeinde Osnabrück, indem du uns zu dieser Liebe zueinander führst. Amen.